Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Herzlich willkommen bei Folge Nummer 14. Wir sind ja schon fast in der Hälfte unserer Staffel 5. Wie cool. Ich freue mich sehr über euch Zuhörer. So viele sind einfach bei jeder Folge wieder dabei. Vielen Dank an euch.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
Heute haben wir jemanden zu Gast, der von jemand anderem vorgeschlagen wurde und mit dem ich auch seit letztem Jahr mehr und mehr zusammenarbeiten durfte, Kai Steffen Meyer. Er kommt ursprünglich aus Hessen, von dort kennen wir uns auch. Wir sind einige Prüfungen sogar zusammengeritten, bis sein Weg, naja, ein bisschen anders wurde als meiner. Er ist bis 5 Sterne geritten, lernte seine Frau Lara de Liederkerke kennen, ging nach Belgien und erschuf sich da, ja, sein eigenes Vielseitigkeitsmecker in Avil. Währenddessen wurde er Level 3 Parcoursdesigner für Geländestrecken und einer der angesehensten Trainer, unter anderem der belgischen Nationalmannschaft. Also viel beschäftigt und trotzdem hat er sich die Zeit für eine umfangreiche Podcast-Folge genommen. Und zwar zum Thema Training, Winterarbeit, häufigste Fehler bei Reitern und wie wir das alle vielleicht ein bisschen besser machen können. Diese Folge wird unterstützt von meinem langjährigen Partner Josera. Josera steht für durchdachte Pferdefütterung, klare Konzepte und Verantwortung für jedes Pferd in jeder Lebensphase. Was ich an Josera schätze, es geht nicht um mehr, sondern um passend, um Futter, das verständlich aufgebaut ist, transparent deklariert und das Pferd als Individuum sieht, nicht als Schema. Egal ob Sportpferd, Nachwuchs oder Rentner, gute Fütterung ist die Basis der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Und Josera hat in den letzten Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Sortiments gearbeitet. Es gibt jetzt auch sehr viel getreidefreies Futter, mit und ohne Energie, Futter für magenempfindliche Pferde, Zusätze für Muskelaufbau und. Wenn ihr also ein tolles Futter sucht, schaut unbedingt mal bei Josera Pferdefutter vorbei, denn am Ende kann man so viel trainieren, wie man will. Gute Fütterung ist eine Grundvoraussetzung. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Kai.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Genau, wir haben ja schon 2 Podcast-Folgen zusammen aufgenommen. Einmal, glaube ich, ganz am Anfang, vor 5 Jahren oder so, zu deinem Erfolgspferd Carrascada und vor 2 Jahren zum Thema Aufbau. Ich weiß trotzdem nicht, ob dich alle hier, so alle Zuhörer schon kennen. Deswegen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
Gut, ich stelle mir mal vor, also ich bin Kai Steffen Meyer. Ich bin früher gefühlt in einem anderen Leben mal bis 5 Sterne geritten. Habe mich dann so mit der Zeit nach Hochzeit und mit Kindern so ein bisschen mehr aufs Trainersein und auch Kursdesigning orientiert. Habe jetzt in diesem Jahr so ein bisschen wieder selber mal einen Weg in den Sattel gefunden. Hatte da auch ein bisschen Spaß bei. Aber das wirklich mittlerweile eigentlich eher, ja, ich sag mal, ambitionierter Amateur und Hobbyreiter. Der Rest ist, wie gesagt, Training, Kursdesigning. Ich manage das belgische Vielseitigkeitsteam. Das sind eigentlich meine Hauptrollen.
Heute soll es ja auch, also vor allen Dingen um dieses Thema Training gehen, weil wir das letzte Mal ja mehr um den Aufbau und so weiter geredet haben. Wie bist du denn so bewusst in diese Rolle als Trainer reingewachsen? Ich finde das ja schon, also ich bin ja nur Reiter. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt Training machen, also für mich wäre das jetzt nichts. Aber wie bist du denn da so reingewachsen?
Wie bin ich da reingewachsen? Im Endeffekt gut, zum einen natürlich, wenn du Reiterausbildung machst, gehört das mit zu deiner normalen Ausbildung mit dazu, dass du Unterricht geben musst. So, das war so ein bisschen der erste Teil. Und es war dann eigentlich, ich glaube, so auch wieder mal, wie so oft, war Dibo so ein entscheidender Faktor dabei, der dann einfach auch mal gerade so in seinen Hochzeiten, wo er unheimlich viel Lehrgänge gegeben hatte, dann teilweise auch so ein bisschen, ja, auch oftmals mehr Nachfrage hatte, als er Zeit hatte und mich dann so Stück für Stück einfach mal auch ein bisschen damit reingeschubst hat und gesagt, okay, er kann das nicht machen, aber er würde mich empfehlen. Und dann hat sich das von da so ein bisschen Stück für Stück etabliert, davor über Lehrgänge und dann auch so mit der Zeit einfach über, ja, immer wiederkehrende Schüler, die ich einfach auch zu Hause dann betreut habe. Und ja, man wächst dann so ein bisschen rein. Ich finde, es macht, gibt immer so ein bisschen nochmal eine andere Ebene, auch im eigenen Reiten teilweise, weil Man muss ja irgendwo das, was man sonst vielleicht aus dem Gefühl, aus dem Instinkt macht, jetzt in Worte verpacken. Und das fand ich eigentlich oder finde ich selbst heute noch immer eine spannende Übung, wenn man Sachen sieht. Wie setzt man die um? Wie bekommt man die erklärt? Und ich muss sagen, mir macht das einfach viel Spaß. Also freue mich dann dran, wenn man auch sieht, dass es besser wird und das Reiten besser wird, dass Erfolge mitkommen natürlich. Also es ist irgendwo so, ja, also ich habe da schon viel Spaß mit.
Ja, das muss ja auch Spaß machen, glaube ich. Sonst ist das ja zu anstrengend, dann so immer den Leuten das so zu erklären. Und es muss dir ja Spaß machen, sonst willst du es ja nicht machen. Gab es denn einen Moment, in dem du wusstest, okay, das will ich weitergeben, so als Trainer für andere?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist der eine oder der andere Punkt. Es ist, sondern eigentlich glaube ich eher, man will vielleicht so ein bisschen so was Ganzheitliches auch, dass ich am Ende dann auch wieder natürlich mit meinen anderen Aufgaben oder Erfahrungen so ein bisschen miteinander deckt. Also gerade das gute Geländereiten, das ist was ich einfach unheimlich gerne trainiere, weiter ausbilde beim Reiter, beim Pferd. Und das gehört für mich halt einfach auch schon eng zusammen mit der Springausbildung, weil es einfach am Ende, wir springen über Sprünge und das muss im Endeffekt richtig trainiert werden, richtig aufgebaut werden. Und das ist für mich schon so ein bisschen der Kernpunkt. Ich gebe zwar auch Dressurunterricht und ich habe immer ganz witzig, ich habe so einen Lehrgang im Ausland, da habe ich mal durch Zufall, weil es wettertechnisch nicht anders ging, habe ich mal einen halben, dreiviertel Tag Dressurunterricht gemacht. Und jetzt wollen die, dass ich immer wieder komme, um 3 Tage Dressurunterricht zu machen. Das probiere ich immer irgendwo ganz weit wegzuschieben, weil das ist dann doch schon echt mühsam. Und das muss man dann wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr mögen. Aber nein, also ich glaube, grundsätzlich ist einfach viel für mich, in Anführungsstrichen, moderne Geländereiten und auch, sagen wir mal, wie das im Endeffekt so ein bisschen Hand in Hand geht mit der Springausbildung. Für mich ist es so ein bisschen was Ganzheitliches. Und das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt, wo ich einfach gern dran arbeite.
Was ist denn für dich gutes Geländereiten?
Gutes Geländereiten für mich ist einfach, wir müssen so ein bisschen weg von diesem früher, dieses reine Überleben. Das war ja wirklich, also wenn man das wollte, es ist ja ein bisschen so. Also man muss es, wenn man sich überlegt, dass so lange ist es nur auch wieder nicht her, dass man konnte doch dreimal runterfallen, solange man wieder aufgestiegen ist und weitergeritten und man ist irgendwie rübergekommen und am Ende, wenn man sich manchmal so Statistiken von Prüfungen von Anno dazumal anguckt, wo man sagt, wie viele Punkte die sich da zusammengesammelt haben. Zu einem Sport, der heute ja deutlich technischer geworden ist, der im Endeffekt einfach professioneller auch geworden ist, mehr ins Detail geht, um die Ausbildung auch vom Pferd, also weg von diesem, ich sag mal, so ein bisschen puristischen, lange Strecken galoppieren, große Sprünge springen und sowas zu einem doch deutlich definierteren, deutlich technisch anspruchsvolleren Reiten. Also ich glaube, gerade heutzutage einfach dieses technische Reiten, das Anpassen an die Geschwindigkeit an die Aufgaben anpassen, die Rittigkeit, die dabei ist, das ist für mich schon heutzutage einfach was. Und es gibt dann so einfach ein paar, wo du sagst, boah, wenn du siehst, wenn die wirklich einfach gut ausgebildet sind und eine tolle Balance haben, Reiter und Pferd und wie gut das dann einfach aussieht, dann macht das natürlich schon einfach Spaß.
Das stimmt. Was macht für dich denn einen idealen Schüler aus?
Idealer Schüler. Ich glaube, ein idealer Schüler, ich sag mal jetzt, da muss man vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen in zwei Kategorien einteilen. Ich sag mal, einmal habe ich natürlich auch viele, auch Amateure, die einfach besser werden wollen, die sich aber besser mit ihrem Pferd verstehen wollen. Das ist, glaube ich, schon mal eine Seite, ist einfach, was ganz wichtig ist, glaube ich, der Willen, was zu lernen und auch einfach manchmal auch mal mit was mitzugehen, wo man vielleicht im ersten Moment sagt, oh, das ist jetzt aber out of comfort zone, sondern einfach dann sich auch mal so ein bisschen mitgehen lassen. Und ich glaube dann, wenn man dann noch mal so auf das höhere Niveau guckt, einfach auch dann bleibt eigentlich das Gleiche, auch sich auch so ein bisschen pushen zu lassen und das dann noch mal gepaart mit jemandem, der einfach zum einen, der auch wirklich Feedback dazu geben kann noch mal, okay, das war jetzt so und das war so, so ein bisschen auch mal nach einer Geländerunde, nach einem Geländetraining, wo man dann noch mal durchsprechen kann, okay, da war vielleicht das, da war jenes, vielleicht müssen wir das noch mal im Training oder generell beim Abgehen ein bisschen anderen Ansatz haben, ein bisschen früheren Preparation Point oder sowas. Also die sich so ein bisschen bewusst sind, was sie da machen. Und dann natürlich High Level für mich einfach, wenn du Leute hast, die gewinnen wollen, die gut sind, die einfach wollen, ne? Die wirklich, wo du sagst, die haben jetzt dieses, wir wollen wirklich einfach noch mal besser werden. Wir haben einen jungen bei mir, also der hat Motivation für 10 und wenn ich dem sage, du pass auf, morgen früh um 5 machen wir dies und jenes, dann ist er um 4 im Stall, damit er sicher ist, dass um 5 alles fertig ist, damit er on time ist. Und das ist natürlich schon so ein bisschen diese Bissigkeit dahinter dann für so einen Top-Level-Athlet, das ist schon wichtig. Ich habe einfach auch andere, mit denen man dann arbeitet, wo man so ein bisschen immer wieder hinterherrennen muss und sagt, gut, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann merkst du am Ende irgendwo auch so, dann geht es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht ganz darüber hinaus. Aber ich glaube halt, dass, ich sage immer so, dass jemand trainierbar ist einfach, ne? Dass jemand wirklich das auch aufnehmen will und nicht schon eine eigene Idee hat eigentlich, weil das ist auch witzigerweise, gibt es ja auch sehr oft, dass einfach Leute, die haben eigentlich eine eigene Idee, die kommen dann zu einem Unterricht und wollen am liebsten einfach eine Dreiviertelstunde lang hören, wie toll sie sind.
Ja, das glaube ich heutzutage verbreiteter als früher.
Ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, auch zum Unterricht. Also ich glaube, es ist, wie gesagt, jemand, der dann einfach sagt, okay, ich habe wirklich Lust, ich will mich weiterentwickeln, egal fast auf welchem Niveau, das ist eigentlich schon, was man gerne als Schüler hat.
Bei dem Punkt ja ganz spannend, wie viel ist denn Willen und wie viel ist Können am Ende?
Können kommt ja am Ende vom Training. Ich glaube, vielleicht eher den Unterschied zwischen Talent und
Oder
Machen.
ja.
Ja, also, weil das ist ja ganz oft so einfach, dass man, ich kenne ganz, ganz viele wirklich hochtalentierte Reiter, die aber einfach schlechte Trainingsmentalität haben, wenn du willst, wenn du es so sagen willst. Und deswegen einfach teilweise nicht auf das Niveau kommen, wo sie eigentlich hingehören, vom Talent her. Und die andersrum einfach Reiter mit deutlich weniger Talent, aber einfach wirklich die eine Arbeitseinstellung, die alles überragt, die überholen die irgendwann. Ganz einfach, weil die einfach die sind und wir machen so. Und das ist ja nicht nur ein Reitsportphänomen, das ist ja in ganz, ganz vielen Sportarten einfach so, wo du am Ende bis zum gewissen Punkt, klar, ein Talent gibt dir so eine Art Headstart, aber ehrlich gesagt, ist es die Arbeit, die du reinsteckst und das Wiederholen und das nochmal und das, ja, auch jetzt im Winter beim useligen Wetter und arbeiten und machen und tun und das immer weiter lernen wollen, immer wieder mehr gucken wollen. Das ist Lara natürlich auch immer so ein Mega-Beispiel dafür. Wir gucken ganz entspannt am Sonntag einen großen Preis irgendwo im Springen und auf einmal haut Lara auf die Pausetaste, weil sie jetzt genau analysieren muss, was der für entweder für ein Gebiss hat oder nochmal zurückspulen, wie er die Wendung, weil er jetzt dieses und jenes gemacht hat. So dieses überall nochmal suchen, was macht irgendjemand, was machen die Top-Leute auch in anderen Disziplinen, wie machen die das, was kann man sich davon abgucken, was kann man übernehmen, was ist gut, was ist falsch. Diese Wissbegierigkeit, ich glaube, das ist auch sowas, was ganz wichtig ist und das ist auch wieder das Gleiche, gerade auch mal Aachen oder so, wenn du dann guckst, teilweise die Top-Springreiter, die dann auf einmal am Abreiteplatz stehen und gucken, wie reiten die anderen ab, was machen die, ja? Die sich da auch nochmal so ein bisschen weiterbilden wollen. Und da, also das finde ich schon immer, glaube ich, ein wichtiger Punkt einfach in der Mentalität dazu.
Hast du mehr Profis oder mehr Amateure?
Ich würde sagen 50-50.
50-50. Ah, krass. Ich hätte gedacht, das ist mehr Profi-Segment.
Nein, es ist, also ich hab natürlich durch das belgische Team einfach, dass ich da mit vielen arbeite, aber ich habe einfach auch doch viele, ich sag mal, ambitionierte Amateure, so ein bisschen, die schon dann auch so schon anfangen mit FEI-Level zu reiten und sowas, die dann einfach regelmäßig kommen. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, das ist so ein 50-50. Also, und das ist auch, glaube ich, am Ende, es ist eher eine Frage Niveau. Wir machen auch im Winter die Lehrgänge mit einem so ein bisschen Einsteiger-Level und sowas. Hab aber in der Saison einfach, das sind ganz praktische Gründe, ob das jetzt auf dem Geländeplatz, was ich da aufbaue oder auch im Springen, das ist im Endeffekt teilweise einfach too much für jetzt, sagen wir mal, für das niedrigere Niveau, sodass ich dann einfach auch immer sagen muss, okay, das funktioniert ab 1 Sterne und höher, weil sonst könnt ihr gerne kommen, aber ihr könnt euch die Sprünge halt angucken und sind nur nicht rüberspringen.
Außer über die Baumstämme, über die Chiara noch springt.
Genau das, aber die muss ich im Moment auch Stück für Stück hochbocken, weil sie mir sagt, die sind zu klein.
Ja, natürlich. Für Chiara ist sowieso alles zu klein. Ich will am liebsten so wie Lara schon
Ja,
reiten.
genau.
Nach welchem Training sagst du denn, heute hat es richtig gut funktioniert und bist so zufrieden?
Also bei mir ist wirklich so, wo ich sage, wenn ich das Gefühl habe, man hat jemanden wirklich so ein bisschen abgeholt und mitgenommen und man hat irgendwas, man hat wirklich was verbessert. Oder jemand hat diesen Klick gehabt, wo man sagt, so, jetzt haben wir es gefunden. Das finde ich unheimlich toll. Das ist ganz interessant. Ich war vor Jahren auf so einem Trainersymposium in den USA und saß mir abends zusammen mit ein paar anderen und es war ganz witzig eigentlich so, es waren alles jetzt noch schon, waren alles bessere Trainer auch dann da. Und eine Sache, die für uns alle schwierig war, wenn du irgendwo so einen Tag Lehrgang hast und so, man hängt sich oft am Abend so an dem einen fest, wo man sagt, den hast du irgendwie nicht so richtig auf die Seite bekommen, hast du nicht so richtig Zugang gekriegt. Das fuchst uns eigentlich schon, also alle dann doch irgendwo so, wo du sagst, warum sind wir da nicht rangekommen? Warum konnten wir das nicht verbessern? So, also ist schon, dass wir, wie gesagt, die Idee wirklich zu sagen, wir wollen im Endeffekt oder ich auch, ich will wirklich gucken, dass im Idealfall jeder einfach, und wenn es nur ein kleiner Schritt ist und wenn es nur auch mal ist, dass der Reiter das Pferd besser versteht. Ich hatte das jetzt mit einer Schülerin vor 1, 2, 3 Wochen. Die hat immer so ein bisschen in der Anfangsphase Probleme mit dem Pferd. Die kam jetzt so ein paar Mal zu mir und dann habe ich gesagt, ich glaube, du musst einfach mal den ganzen Anfang, die ganzen ersten 15 Minuten von deinem Training einfach mal komplett umstellen. Dann haben wir da so ein bisschen dran gearbeitet und dann kam sie 2, 3 Wochen später, kam sie wieder. Wirklich ganz andere Geschichte. Reiter, Pferd, viel glücklicher, viel happier. Einfach, weil ich gesagt habe, mach's länger. Nimm dir ein bisschen mehr Zeit. Lass euch beide so ein bisschen miteinander einfinden und dann kannst du genau da wieder ansetzen, wo du eigentlich ansetzen willst. Kommst nur zu schnell an diesen Punkt und die Studie ist noch nicht so weit. Und jetzt, wo man dann so mit ein bisschen Distanz sieht, boah, das hat sich jetzt richtig schön entwickelt. Ja, das freut einen dann schon sehr.
Was würdest du denn sagen, was unterscheidet dich oder dein Training von dem von anderen? Also gibt es bestimmte Prinzipien, die dir besonders am Herzen liegen oder die du anders machst?
Boah, das ist jetzt schwierig, weil ich jetzt, wie soll ich das jetzt sagen? Ich glaube grundsätzlich, dass das Arbeiten mit Pferden ist schon natürlich überall sehr ähnlich. Man probiert halt immer so ein bisschen. Was für mich immer sehr schwierig ist, ist dieses alles über einen Kamm scheren. Ich habe schon seit Jahren immer so ein Riesenproblem mit diesem, man schreibt Bücher über Training. Ich finde ja, also immer klar, man kann das irgendwie verallgemeinern und alles, aber ich finde es so schwierig, weil so viel situationsbedingt ist, wie du mit einem Pferd arbeitest. Und ein Pferd ist wie wir auch, die können heute und morgen so sein und übermorgen ist es ein bisschen anders. Und dann musst du auch deinen ganzen Ansatz ein bisschen überdenken. Und nur weil du dir heute vorgenommen hast, du willst jetzt genau das erarbeiten, da gibt es genauso viele Tage, wo du dann sagen musst, okay, muss ich heute, ist halt nicht der Tag, dann müssen wir was anderes, müssen wir einfach gucken, wie kommen wir dahin, dass wir alles in einem positiven Flow einfach halten. Und das fällt mir jetzt immer schwer, sagen wir mal, probieren, sowas in ein Buch einzukategorisieren, zu sagen, so, wenn das Pferd das macht, dann musst du das machen und deswegen musst du das machen und danach musst du das machen. Und da gibt es für mich einfach, das ist auch heute so, da gibt es unheimlich viele Sachen, wo ich meine, da sind wir so fixiert auf irgendwelche Ideale, die in einem Buch stehen, die es in der wahren Welt ja einfach gar nicht gibt. Wir überlegen uns dann immer bei allen möglichen Ausbildungssachen, wie sieht das Ideal aus? Ja. Aber das ideale Pferd gibt es nun mal gar nicht. Ja. Also jedes Pferd kommt mit anderen Stärken und Schwächen, der einfach Körperbau bedingt, aber natürlich auch charakterlich bedingt und so, dass du einfach. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich nehme jetzt hier diese, was weiß ich, 15, 5-Jährigen und die arbeite ich alle in der gleichen Art und Weise und deswegen erreichen die alle das gleiche Niveau oder das gleiche dieses. So funktioniert halt nicht. Das sind irgendwo natürliche Grenzen und da sind auch einfach Pferde, die tun sich mit dem einen unheimlich schwer. Das ist gerade heutzutage ja immer so eine Sache, gerade wenn man junge Pferde hat, für das eine junge Pferd ist es schwierig, ein bisschen sich rund und über den Rücken zu gehen. So, der rennt dann ein bisschen mit der Nase hoch durch die Luft. Ist sozial im Moment anscheinend deutlich akzeptierter als der andere, der einfach körperbedingt sich in jungen Jahren vielleicht ein bisschen einrollt, weil er es noch gar nicht tragen kann über den Rücken, wo dann Reiter drauf sitzt, der probiert. Nur das sieht dann halt für den Laien vielleicht manchmal doof aus, obwohl er das alles richtig macht. Nur es ist ein Bild entstanden, das heute sozial einfach nicht mehr akzeptiert wird, dass das auch manchmal einfach ein Moment in der Ausbildung ist, weil das Pferd nicht stark genug ist. Und dass man einfach da auch das einfach weiter erarbeiten muss, damit man da hinkommt, wo man hin will. So, und jedes Pferd fängt irgendwo mit einer anderen Baseline an. Der eine hat ein stärkeres Hinterbein, der nächste hat ein schwächeres Hinterbein, der eine hat einen langen Rücken, kurzen Rücken, hohen Hals und. Da kommen unheimlich viele Komponenten zusammen. Und das ist, glaube ich, einfach, wo ich jetzt einfach sage, um das mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Man muss einfach immer wieder gucken, man muss das Pferd in den Vordergrund stellen und sagen, wo bin ich und wo will ich hin? Ja, wie kann ich das Pferd weiter ausbilden? Weil im Endeffekt die ganze Ausbildung, die wir ja angehen, ist ja eigentlich immer ursprünglich dahin, wie baue ich mein Pferd körperlich auf, dass es so lang wie möglich gesund bleibt. So, das ist ja eigentlich der ganze Ansatz des Ganzen. Und da müssen wir uns ja immer wieder auch dran orientieren. Und deswegen ja auch, wie gesagt, jetzt Vielseitigkeitssport hin oder her, aber vielseitige Ausbildung ist einfach wichtig und das A und O.
Spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe später nämlich noch die Frage aufgeschrieben, wie behältst du die Balance zwischen Leistungszielen und Pferdewohl? Und eigentlich sind wir an dieser Frage.
Ich glaube, man muss wirklich einfach natürlich die Balance finden zwischen Pferde, die Pferd sein dürfen. Das ist einmal das eine. Ich glaube, gerade dieser ganz, alles wirklich, dass Pferde raus können, dass Pferde auf die Wiese können, dass Pferde einfach so viel wie möglich draußen sind und eben nicht 23 Stunden in der Box stehen, dass sie unterschiedliche Aufgaben bekommen, dass sie also damit einfach auch, ich sag mal, weiter mental auch trainiert werden, dass es eben nicht jeden Tag das Gleiche ist und sondern dass sie einfach andere Sachen haben, die gehen ins Gelände, die gehen springen, die gehen galoppieren, die haben Dressurarbeit, die haben Springgymnastik und. Also, dass es abwechslungsreiche Arbeit einfach ist. Ich glaube, man muss einfach auch im Ganzen natürlich irgendwo akzeptieren, dass einfach wir über ja mittlerweile Jahrhunderte Sportpferde, Leistungspferde gezüchtet haben. Das Gros, einfach weil wir es so gezüchtet haben, die wollen ja gar nicht irgendwo nur den ganzen Tag rumstehen. Die wollen ja auch was machen. Das ist ja genauso wie Leistungssucht bei Huskies zum Beispiel. Die wollen ja auch rennen. So, das kannst du denen ja auch ganz schlecht wegnehmen. Und wir haben das wirklich auch bei Pferden gehabt. Wir hatten mal einen, der hatte sich verletzt und am Tierarzt gesagt, ach, ist glaube ich gar nicht schlecht, wenn der mal einfach mal 6 Monate wirklich Wiese, mal alles Ruhe. Den mussten wir nach 2 Wochen wieder reinholen, weil der wollte das nicht. Der stand wirklich am Tor, der hatte einen Pony mit dabei, er hat aufgehört zu fressen, der wollte da nicht sein, der wollte das nicht auf der Wiese da allein. So, dann haben wir den im Endeffekt wieder nochmal reingeholt, dann kam der jeden Tag raus, Wiese, ist dann einen Schritt geritten worden, dann war das auf einmal war das wieder ein glückliches Pferd, weil er eine Aufgabe hatte. Mhm. Also ich glaube, auch da wieder, ne, man darf das nicht jetzt so runterbrechen und sagen, okay, ein Pferd fühlt sich nur wohl und kann nur Pferd sein, wenn der am Ende am liebsten auf der Wiese steht und frisst. So, das mag für manche Pferde und für manche Rassen auch gehen, aber die Pferde, die jetzt einfach auch, die, sagen wir mal, das Gros der Sportpferde, die haben ja Lust am Lernen. Die haben wir ja quasi, wenn man es so will, im Endeffekt dafür selektioniert und gezüchtet. Wir haben ja die mit den Pferden gezüchtet, wo die Ururoma und der Ururopa auch schon gerne arbeiten wollten. So, und dann haben wir die einfach, weil die sich dann halt besser reiten ließen, haben wir die mit denen weiter gezüchtet und dann haben wir das über Generationen verfeinert. Das ist ja dann immer dieses Berühmte, wenn du jetzt mal Fohlen, Jährling oder sonst was, wenn dir irgendwo jemand tut es immer in der Halle und da liegt eine Stange oder ein kleiner Sprung und die irgendwo aus der Natürlichkeit, aus dem Spiel, aus dem Spaß raus, rennen die darüber und finden es toll, darüber zu springen. Weil es Oma und Opa auch schon gemacht haben, wahrscheinlich. Ich glaube, man muss da so ein bisschen diesen Unterschied machen, dass eben natürlich Pferde sollen Pferd sein. Klar, Pferde sollen auch mit anderen Pferden auf die Wiese können, wenn die sich halbwegs vertragen. Pferde müssen raus, Pferde müssen mental auch gefordert sein, die müssen Spaß an der Arbeit haben, deswegen müssen sie auch unterschiedliche Sachen machen, aber die Pferde, die Sportpferde, die wollen halt auch irgendwo, die wollen auch arbeiten. Du kannst einfach kein Pferd zu irgendwas dauerhaft zwingen, was er nicht machen will, wozu er nicht geboren ist oder wozu er dies oder jenes nicht kann. Ich gebe da immer das Beispiel, ich hatte mal vor Jahren hatte ich Pferdebesitzer, die im Endeffekt keine richtigen Pferdehintergrund hatten. Und die dann wirklich sagten, ja, aber dann müssen wir einfach nur mehr trainieren. Und dann habe ich gesagt, es waren so die Hochzeiten von Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt. Und habe ich gesagt, ich kann trainieren, wie ich will. Ich werde nie so schnell wie Usain Bolt. Und auch wenn ich mehr Druck mache und jemand mit Mercedes hinter mir herfährt, renne ich nicht so schnell. Ja, so das ist, irgendwo sind dem Ganzen physische Grenzen gesetzt. Und so ist es beim Pferd einfach auch. Und das muss man akzeptieren. Also ich glaube, nicht jedes Pferd muss ein 5-Sterne-Pferd werden oder ein 4-Sterne-Pferd. Es gibt einfach tolle, tolle Pferde, die sind einfach super gute Pferde für VA und für 1-Sterne. Da muss man dann auch einfach bleiben. Aber wichtig ist einfach auch da wieder so ein bisschen ganzheitlicher Ansatz zu sagen, wir wollen klar einen Athleten auch fördern. Gerade auch, wie gesagt, ich finde auch schon als Reiter und auch als Ausbilder muss man auch so ein bisschen denken, okay, wie baue ich mein Pferd auf? Wie mache ich mein Pferd stärker. Also es ist natürlich einfach auch natürlich probieren, Trainingsreize zu setzen, ein Pferd weiter körperlich auszubilden. Wenn ich immer nur im gleichen Trott bleibe, dann bilde ich nicht aus, dann wird mein Pferd nicht stärker, dann erreiche ich auch keinen Fortschritt. Das muss aber natürlich immer mit dem richtigen Maß gemacht werden. Und was ich schon sagte, auch im richtigen Moment. Wenn Pferde einen schlechten Tag haben, dann ist das halt nicht der Tag, an dem wir jetzt neue Sachen üben müssen, sondern wir müssen einfach probieren, dass man da auch die wieder in guten Setup bringt. Und das ist, glaube ich, so, es ist heutzutage, wie gesagt, sehr, sehr schwierig miteinander, aber das ist, glaube ich, schon so der, vielleicht hoffentlich die Kunst zu sagen, man findet auf der einen Seite einen Weg, dass die Pferde Pferd sein können, aber auf der anderen Seite akzeptiert man auch, dass die Pferde, die wir heute reiten, einfach auch arbeiten wollen.
Das stimmt. Gibt es wiederkehrende Fehler oder vielleicht auch nur Missverständnisse, die viele ambitionierte Reiter im Training machen?
Du hast aber auch den schweren Fragenkatalog
Ja.
ausgedacht. Ne? Oh, wiederkehrende Fehler, ja, nein. Wäre jetzt auch wieder ein bisschen zu verallgemeinert fast. Weil man hat im Endeffekt alle Varianten. Natürlich kann man jetzt ein paar Klassiker vortun, aber ich glaube, es kommt ganz oft einfach von unterschiedlichen Ursachen. Ich glaube, jeder Reiter will eigentlich in der ersten Linie erstmal alles richtig machen. Ja, das ist einfach so ein bisschen, ich sag mal, Grundvoraussetzung. Und so ist es für mich auch beim Pferd. Ein Pferd überlegt sich auch nicht am Morgen, boah, heute gehe ich der mal so richtig auf den Senkel. So denken Pferde nicht. Und wie gesagt, ich glaube auch als Reiter, jeder Reiter, der sich aufs Pferd setzt, der will in dem Moment einfach erstmal alles richtig machen. Was, glaube ich, ja, wenn man es vielleicht irgendwo mal hinbrechen will, dann ist dann, dass man teilweise einfach vielleicht zu emotional in das eine oder andere reingeht und vor allen Dingen dann teilweise, dass man sich einfach auch mal schnell in was verrennt. Ja, gar nicht jetzt spezifisch auf was, aber dass man einfach, ich reite jetzt nochmal den 92. Übergang, weil die ersten 30 waren gut. Und dann die nächsten 50 waren schlecht, ohne dann zu hinterfragen, dass vielleicht war das Pferd auch irgendwann müde. Boah, jetzt, wie gesagt, ich suche immer noch so diesen einen Fehler, den man jetzt überall oder den man jetzt mal vielleicht zum Allgemeinen. Ja, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, weil das finde ich immer ganz spannend, wenn irgendwo jemand kommt und eine Platznutzung für einen Geländeplatz bezahlt. Und dann oft mal so vielleicht keinen Trainer mit dabei. Das habe ich dann oft schon gesehen. Da habe ich das Gefühl, da muss dann für jeden Euro, da müssen dann mindestens 7 Sprünge gemacht werden.
Ja, jeder Sprung, der auf dem Platz steht, muss gesprungen werden.
Genauso. Also es ist ganz, das finde ich wirklich, wo ich sage, das ist schon sowas, wo ich sage, Halleluja. Vor allen Dingen auf einem kleineren Niveau, die dann am Ende in der Prüfung vielleicht 20 Sprünge machen, aber im Training 100. Das ist jetzt so ein bisschen provokant gesagt, aber ich habe das mehr als einmal schon erlebt, dass ich wirklich gesagt habe, die hören ja gar nicht auf. Die machen Sprünge und Sprünge und Sprünge und Sprünge und Sprünge. Und das ist so ein bisschen wirklich, wo ich sagen muss, vielleicht das mal so jetzt mal rausstellen, weil es ein bisschen wieder Gelände und mein Steckenpferd ist. Wenn man auf den Geländeplatz kommt, wenn man Gelände trainieren will, man muss sich ein bisschen Plan machen, was will ich heute machen? Vielleicht auch mal die Mühe machen, so wenn man angekommen ist. Mal erst zu Fuß auf dem Platz langlaufen, gucken, was sind hier für Linien, was ist gut, was ist so, was will ich vielleicht reiten, wie baue ich es mir dahin auf? Also vor allen Dingen, wenn ich ohne Trainer hinkomme und sage, okay, das sind meine 2, 3 Warm-up-Sprünge und dann mache ich mir eine kleine Runde mal mit sowas zusammen und dann reite ich mal eine größere Runde. So, und dann habe ich immer noch Luft, wenn ich jetzt was wiederholen möchte, habe ich immer noch ein paar Sprünge in der Hinterhand. Aber das muss am Ende auch da was Realistisches sein und es darf jetzt nicht so ein Hardcore-Jumping-Session enden.
Aber es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe dazu zwei Gedanken. Einmal ist es natürlich so, dass ein Amateur oft halt nicht so oft auf den Geländeplatz kommt, ne? Der denkt dann in dem Moment, wenn er da alle, weiß nicht, sag mal, 3 Wochen oder 4 Wochen oder vielleicht auch nur alle 6 Wochen oder so mal ist, dann denkt er halt, okay, jetzt muss ich alles trainieren, was ich in der Zeit irgendwie machen kann, ne? Und ich muss sagen, wir hatten ja dieses Jahr einen Lehrgang mit Chris Bartel, den ich mitreiten durfte. Und der sagte am Geländetag, ja, jetzt sucht euch mal Linien und dann reitet ihr euren Kurs. Und ich so komplett überfordert. Ja, ich meine, ich reite bis 3 Sterne schon und mache das auch schon jahrelang. Und trotzdem, ich war hart überfordert in dem Moment. Und danach aber total happy oder stolz auf mich, was schon. dass ich quasi mir zwei oder drei Linien ausgesucht hatte, die sich dann, also wo es sich so ein bisschen gesteigert hat, also in meinem Kopf. Und dann war aber auch gut. Und tatsächlich, die zwei anderen, die mit mir geritten sind, die haben noch drei Linien reiten wollen und nochmal hier rum. Und den einen Sprung haben sie, glaube ich, fünfmal geritten oder so. Ich dachte mir, das bringt doch dem Pferd jetzt gar nichts. Also ich finde es auch schwer, weil du natürlich, gehst als Amateur auf Lehrgänge und die Trainer geben dir grundsätzlich eigentlich erstmal immer die Linien vor und sagen, reiz darüber, 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 darüber. Also dieses Lernen, selbstständig zu denken und sich selber einen Kurs auszudenken, ist natürlich auch nicht so verbreitet.
Nee, genau, da sind wir wieder so ein bisschen, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Wenn man auf einmal drüber nachdenken muss, das ist im Endeffekt auch, wenn du als Trainer drüber nachdenken musst, wie das, was du jetzt siehst, was du, wo du weißt, wie sich das anfühlt, wo man hin muss und jetzt musst du das verbalisieren. Das ist schwierig und das ist das Gleiche, wenn du einfach jetzt so als, ich sag mal, Otto Normalreiter da hinkommst und sagst, oh, jetzt muss ich aber, wie? Jetzt sagt mir keiner, wo ich hin soll, sondern ich muss jetzt selber. Das ist auch wieder, am Ende ist das aber ein guter Trainingsschritt. Also zu sagen, okay, ich mache mir mal selber Gedanken über diese, was weiß ich, 50 Sprünge, die hier rumstehen und welche sind für mich interessant, welche sind für mich uninteressant, was ist eine gute Linie, weil da drüber am Ende lernt man einfach auch, warum ist das so? Warum am Ende auch, man versteht dann auf einmal auch, warum ist ein Geländekurs, wie er ist. Ja, also in der idealen Welt. Also das ist wirklich für mich, wo ich sage, das ist schon sehr, sehr wichtig im Endeffekt zu sagen, wie baue ich mir das auf, wenn ich auch mal alleine reite.
Aber wenn wir jetzt das konkretisieren und sagen, okay, wir gehen jetzt auf einen Geländeplatz, da stehen jetzt, sagen wir mal, 30 Sprünge. Also ich denke mir erst, okay, vielleicht die zwei, drei kleine aus, damit ich anfangen kann. Aber was mache ich denn dann? Wie baue ich es denn auf? Also wie suche ich mir denn die Sprünge aus, die dann passend sind? Und wie viel macht man am Ende, damit man eben nicht am Ende 100 Sprünge gemacht hat?
Wenn man jetzt alleine irgendwo hinfährt, bin ich immer der Meinung, man sollte sich in dem bewegen, wo man sich gut und sicher drin fühlt. Ich finde immer, neue Sachen sollte man nach Möglichkeit mit einem Trainer auf dem Boden einfach erarbeiten, weil das dann einfach immer noch mal ein bisschen mehr Neutralität gibt. Wenn irgendwas nicht klappt, dann kommt ja doch immer so ein bisschen Stress in das Ganze rein. So, also das ist so ein bisschen vielleicht der erste Punkt, wo ich wirklich sage, erstmal da drin bleiben, wo man sich okay mitfühlt. So, und dann sagen, okay, ich habe meine wirklich ganz banal, meine ein, zwei, drei kleinen Sprünge, wo ich erstmal ein bisschen rüberploppe und sage, okay, das ist jetzt einfach nur reines Aufwärmen, da wollen wir ein bisschen Rhythmus bekommen und alles. Dann mache ich einfach gerne, je nachdem auch, was man für Pferde hat, was man für Möglichkeiten hat, dann mache ich immer so eine Runde, ich sage mal, so irgendwo so 10 bis 15 Sprünge probieren in Folge, aber ein bisschen vielleicht auch wieder im Level unter dem, wo man jetzt eigentlich ist. So, also wenn ich jetzt ein Sterne bin, dann dass ich vielleicht so eine Tour, die auf A-Niveau ist, einfach, wo ich sage so, aber ich reite schon mal alles einmal drüber, habe wirklich ein gutes Gefühl, einen guten Flow und jetzt mache ich eine zweite Runde, die einfach schon dann noch mal ein paar Schwierigkeiten mehr hat. Vielleicht wiederhole ich noch mal zwei, drei Sachen aus der ersten Runde, um in Rhythmus zu bekommen und jetzt mache ich mal ein paar Linien ein bisschen mehr. So, und wenn das dann auch gut ist, dann habe ich am Ende auch meine 35, 40 Sprünge gemacht, dann ist das gut. Und wenn ich jetzt merke, oh, ich habe da irgendwie nochmal die eine Linie, das muss ich vielleicht doch nochmal wiederholen, ja gut, dann mache ich vielleicht nochmal zwei, drei Sprünge mehr. Aber ich habe irgendwo so eine, ich sag mal, so ein Framework, wo ich sage, ich fange jetzt nicht an und ich reite einfach mal vom Platz von unten nach oben und einmal wieder zurück und springe alles, was in meinem Weg ist. Und dann mache ich das Gleiche nochmal, dann gucke ich auf die Uhr, oh, ich bin ja erst 25 Minuten, auch dann mache ich es nochmal. Ja, deswegen sage ich, man muss sich einfach bewusst sein, was man da macht. Das ist, glaube ich, wichtig. Es ist keiner, der sich sagt, aufs Pferd setzt und sagt, ich mache jetzt das und das und das und das. Ich mache jetzt 100 Sprünge. Das ist eher immer das Gegenteil, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Deswegen komme ich vielleicht an den Punkt, wo ich dann im Nachhinein, wenn irgendjemand mal geguckt hat, sagt, du hast aber viele Sprünge gemacht. Also ich hatte das wirklich auch, dass ich manchmal dann auch mal Leute angesprochen habe, gesagt, boah, ist schon klar, ihr macht unheimlich viele Sprünge. Ja, wie, wirklich? So, und dann sind wir mal so durchgegangen und dann merkten die das selber und dann, ach du Scheiße. Also das ist, wie gesagt, dieses sich so ein bisschen wirklich Gedanken drüber machen und ein bisschen Plan haben. Wo will ich eigentlich heute damit hin? Was will ich heute trainieren? Habe ich jetzt vielleicht auch was ganz anderes? Habe ich gesagt, so, ich will jetzt ganz spezifisch Wasser trainieren oder ich will Gräben oder ich will schmal oder weiß der Geier, was ich drin will. Aber dann sage ich, okay, gut, dann überlege ich mir, wie erarbeite ich mir jetzt genau das? So, dann wieder gleiches Aufwärmen. Und jetzt dann mal beim Wasser, dann reite ich vielleicht erstmal durch und dann mache ich mal eine kleine Tour und dann arbeite ich mir Stück für Stück mal alle Linien da ums Wasser herum. So, und wenn, am Ende muss man dann auch sagen, wenn es gut ist, ist es gut. Dann müssen wir nicht nochmal 10 Sprünge machen.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein guter Hinweis. Dieses ist dann auch ins Gutes ist auch gut. Man muss es nicht noch verschlimmbessern, wie man schön in Deutsch sagt, weil das wird dann auch nicht noch besser, weil es ist ja schon gut.
Nee, das zieht sich auch durch bei allem. Also, das habe ich auch im normalen Springunterricht, wo ich sage, wenn wirklich ein Pferd einfach, der ist locker, der ist gut, der ist rittig, der springt toll, ja, dann muss der doch nicht als Belohnung nochmal rüberspringen. Ja, das ist doch dann auch gut. Dann haben wir doch das, was wir heute trainieren wollen, haben wir doch erreicht. So, da können wir uns dann im Gedanken machen, okay, das war echt gut. Ich glaube, der kann jetzt im zukünftigen Aufbau, kann der ein bisschen mehr schon machen. Aber für das, was ich heute erarbeiten wollte, top.
Ja.
Und nicht mehr machen. Gut. Geh noch 10 Minuten um die Wiesen rumreiten. So, ist doch wunderbar.
Wenn wir jetzt schon so konkret sind, ich kriege diese Frage auch oft gestellt. Vielseitigkeit, man muss viele Sachen üben, viele verschiedene Dinge trainieren. Wie oft sollte man was trainieren?
Sehr schön. Guck, du willst schon wieder, dass ich was runterbreche. Ja, mach ich nicht.
Geht nicht.
Mache ich nicht. Ist am Ende auch wieder ganz einfach. Da kommen wir wieder auf die Individualität von einem Pferd zurück. So, jetzt nehmen wir mal ein Extrem. Wir haben einen Vollblüter. Der hat einfach so eine hohe Grundkondition. Ich sag mal, für alles bis 3-Sterne-Niveau muss der gar nicht groß zusätzlich Galopptraining und sonst was. Das ist für den ja wirklich nur als Entertainment gedacht. Ne? So. Der muss aber, weil der einfach vom Körperbau her meistens, ja, die schnell galoppieren, haben einfach ein bisschen kürzeren Rücken, ein bisschen alles darauf ausgelegt, wo wir bei Genetik waren. Da war Oma und Opa, die sind dafür gezüchtet worden, so schnell wie möglich von A nach B zu rennen. So, und jetzt wollen wir mit dem auf einmal Dressur reiten. So, der muss was ganz Neues sein. Das heißt, so ein Pferd muss höchstwahrscheinlich einfach mehr dressurmäßig gymnastiziert werden, als das andere Pferd, wo jetzt, wie gesagt, Oma und Opa einfach Dressurpferde waren. Der muss jetzt vielleicht ein bisschen mehr traben und galoppieren gehen, weil er vielleicht genetisch bedingt ein bisschen zum Bauch neigt, ja, und ein bisschen schlank sein bleiben muss und dann ein bisschen mehr Springgymnastik machen muss. Der ist ja gar nicht mehr nur der Ansatz, okay, für die Vielseitigkeit, sondern auch wieder, wir wollen für die Gesunderhaltung, wir arbeiten im Endeffekt an dem, was sind die Schwachpunkte von dem Pferd jetzt, weil es eben so vom lieben Gott vorgesehen war. Und die Schwachpunkte wollen wir ja ausmerzen oder mindestens verbessern. Ja? Wir wollen das Pferd einfach so lange wie möglich gesund erhalten. Das heißt, wenn der eine einfach einen schwachen Rücken hat, ja, dann wollen wir den stärker machen im Rücken. Dann muss der mehr, macht der vielleicht mehr Springgymnastik, dann macht der einfach mehr normal dressurmäßige Arbeit, jetzt gar nicht im Sinne von Dressursattel drauf und Lektionen reiten, sondern wirklich viel gymnastizieren über den Rücken. Und. So, und dann, wenn ich den anderen habe, der einfach dressurmäßig und so locker im Körper ist, der muss vielleicht einfach dann doch ein bisschen mehr, ja, vielleicht muss man ein bisschen gegen den dicken Bauch vorgehen, weil der dicke Bauch sonst auch Druck auf die Beine ausübt und die daran kaputt gehen können und. So, also deswegen, man muss ein Gleichmaß finden, man muss ein bisschen sich auch wieder da bewusst sein, was sind die starken Punkte von meinem Pferd, was sind so ein bisschen vielleicht die Schwächen von meinem Pferd und wie kann ich das jetzt in ein ganzes System einbauen, dass ich sage, ich kann gleichmäßig alles trainieren. Ich kann auch keinen jetzt, wenn ich einen Vollblüter jetzt 7 Tage lang die Woche Dressur reite, dann mache ich damit gar nichts besser, sondern das Einzige, was kommt, ist, dass der total frustriert ist, wahrscheinlich nach 4 Wochen, weil du machst die ganze Zeit was ihm schwerfällt. So. Deswegen sage ich, der galoppiert im Endeffekt ja nicht, weil der galoppieren muss, sondern weil das für ihn natürlich ist und damit er auch Spaß hat und damit er wieder was anderes macht. So, also da muss man so ein bisschen diese Grundidee, glaube ich, verstehen.
Ja, ich bleibe kurz bei den konkreten Sachen, weil die dir so viel Spaß machen.
Ja, herrlich.
Nein, aber wir sind ja im Winter. Und der Winter ist ja nicht für alle so motivierend, wenn man das mal so ausdrücken kann. Gibt es Tipps von dir für die Winterarbeit? Also, wie halte ich mich motiviert? Wie wird es nicht zu eintönig? Was kann ich machen, um irgendwie mich da auch dann zu verbessern und für die Saison dann auch vorzubereiten?
Ja, ich glaube, Winterarbeit ist wirklich auch eine schwierige Zeit. Einfach weil die Tage sind kurz, es ist wenig Licht, es ist kalt, es ist uselig, es ist alles. Aber am Ende ist es die Zeit, wo du eigentlich deine Saison wirklich vorbereiten kannst. Da ist es so ein bisschen der Unterschied, wo du einfach mal sagen kannst, jetzt habe ich mal die Zeit, wirklich, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mal vielleicht 3 Tage am Stück mal an einem Problem in der dressurmäßigen Arbeit arbeiten und nochmal. Und muss eben nicht, weil ich habe jetzt, sonst in der Saison ist es halt mal schnell, man hat ein Turnier geritten, dann hat man so ein bisschen ein paar Tage nach dem Turnier ein bisschen Erholungsphase, dann arbeitet man wieder was, baut aber irgendwo schon vielleicht auch Richtung nächsten Turnier wieder auf, wo man da einfach so ein bisschen mehr Gleichgewicht halten muss. Im Winter hat man eben diesen Zeitdruck in Anführungsstrichen nicht, sondern man kann sagen, okay, man geht jetzt mal einfach mal an manche Sachen, man bricht die mal so ein bisschen runter. Der eine, dem jetzt vielleicht das eine schwerfällt, in der dressurmäßigen Arbeit oder in der springmäßigen Arbeit, wo man sagt, so, ich breche das jetzt mal runter auf sehr Basics und mal probiere es jetzt mal in so einem Beispiel, weil ich merke, das findest du super. Wir können es dann, wenn du möchtest, können wir auch gerne noch Wochentage dazu benennen. Wir machen Dienstag, Mittwoch jenes und Donnerstag das. Nein, aber zum Beispiel, ich sage mal jetzt Springausbildung wieder, bricht das mal runter, man macht mal einen Tag wirklich nur Stangenarbeit, wo man einfach mit den Stangen arbeitet, mit den Distanzen dazwischen, einfach nur über die wirklich arbeiten, so wie kontrolliere ich meinen Galopp, meinen Rhythmus, die Größe von meinem Galoppsprung. So, und am nächsten Tag gehe ich jetzt dann, mach's vielleicht mal mit Cavalettis, baue ein paar In-Outs mit ein und dann am dritten Tag probiere ich das alles mal zusammenbauen, wirklich mit Sprüngen und habe dann vielleicht nochmal meine Galoppstangen dazwischen, aber ich arbeite ganz bewusst jetzt mal über mehrere Tage an einen der gleichen Sachen. Das heißt, die Rittigkeit zwischen Sprüngen, meinen Galoppsprung verlängern, verkürzen, meinen Rhythmus behalten trotz allem. Das ist, glaube ich, diese Zeit, die man dann einfach mal hat, um zu sagen, so, ich konzentriere mich jetzt mal auf ein so ein Problem und arbeite da wirklich mal ein paar Tage lang durch, mach dann aber auch mal irgendwann wieder was anderes. Ne? Hab dann aber auch mal die Zeit, einfach, was ich auch wichtig finde, auch mal im Winter jetzt zu sagen, ich habe jetzt auch einfach mal 3 Tage Zeit, wo ich wirklich mal, wo wir mal nur rumspielen. Ne? Wo wir jetzt mal nicht, nur weil der Sattel drauf ist, wo wir jetzt eben nicht richtig trainieren und arbeiten und so, sondern einfach auch mal. Ja, wenn das Wetter gut ist jetzt, und bei uns war es jetzt die ganze Zeit wirklich auch schon richtig nass kalt und dann waren wir nicht mehr so viel draußen, habe ich jetzt am Wochenende war schönstes Wetter, ja gut, dann habe ich bei denen auch meinen Springsattel drauf, dann auf dem großen Platz und dann lässt du die einfach mal traben, galoppieren, sodass sie einfach mal Spaß haben, ne? Die machen ein paar Bocksprünge, die sind happy, die freuen sich. Ja, und das reicht dann auch. Ich glaube, das Schönste am Winter ist eigentlich, dass man einfach dieses bisschen mehr Zeit hat, dass man nicht so den nächsten Event wieder vor der Tür hat, sondern dass man einfach sagt, so, wir haben jetzt Zeit und wir machen mal dies und wir gehen mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ich sage, am Ende auch da wieder, wenn du jetzt mit den Top-Leuten sprichst, die Erfolge in der Saison erarbeitest du größtenteils im Winter. Ja? Die Basis von allem, gerade dressurmäßig, aber auch springmäßig, da arbeitest du wirklich im Winter dran, dass die, sag mal, die müssen aus dem Winter immer auch springtechnisch, wo du sagst, die müssen aber stärker werden im Winter über viel Gymnastik, dass du wirklich sagst, so, boah, die sind da ein Level nach vorne gekommen.
Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen überlege ich, welche Fragen ich dir jetzt noch stelle.
Dann noch
Nee, ich
schneller
muss
antworten.
dich schneller antworten. Nein. Wenn du an deine eigene Entwicklung denkst, was würdest du deinem jüngeren Trainer ich sagen?
Meinem jüngeren Trainer ich oder generell meinem jüngeren Reiter ich glaube das Wichtigste was einem so als junger Reiter junger Trainer was man erst wirklich lernen muss neben dem ganzen Technischen ist einfach Zeit. Ja, das ist bei allem wirklich wo du gerade so am Anfang als junger Trainer junger Reiter du willst halt im Endeffekt immer gleich so schnell wie möglich einen Erfolg sehen weil du einerseits natürlich auch irgendwo wirtschaftlich du hast das sind Kunden und du willst ja, du willst einen Fortschritt zeigen können und mit der Zeit kommst du so ein bisschen auf den Punkt und sagst, du weißt, dass der Schritt, das geht in die richtige Richtung, aber das dauert noch ein bisschen. Und man kriegt dann einfach so ein bisschen mehr Ruhe und sagt, ja, das ist die richtige Richtung. Und man hat einfach die Erfahrung, wo man sagt so, ich weiß, das ist die richtige Richtung. Und wenn du mir vertraust, gehen wir in die Richtung und das wird funktionieren. So, aber das ist natürlich so ein bisschen Ruhe und Erfahrung, die man sich erarbeiten muss. Als junger Reiter, musst du probieren, einfach irgendwo auch schnellstmöglich Ergebnisse zu bekommen, weil die Besitzer, die sind dann, hängen da hinterher und sagen, wir wollen dies und jenes. Also dieser Aspekt Zeit und die Ruhe, das ist was ich über die Jahre gelernt habe und wo ich jetzt einfach auch deutlich entspannter mit bin als vielleicht vor 15 oder 20 Jahren.
Ja. Jetzt werden nach dieser Podcast-Folge bestimmt Fragen kommen, wie man an so ein Training mit dir rankommt oder ob man nachher willkommen kann, wie das geht, ab welchem Niveau, in welchem Rahmen.
So, als erstes, ja, das geht. Fangen wir damit mal an. Auch wieder klar, über den Winter ist es immer ein bisschen einfacher. Kommen wir wieder zurück zum Standpunkt Zeit. Über den Winter ist das immer einfacher. In der Saison ist es auch immer möglich. Allerdings natürlich muss man da ein bisschen flexibler sein. Also mache über den Winter meine immer wieder Lehrgänge, auch hier jetzt zu Hause, auch mittlerweile ein bisschen einfach durch die Kinder, durch die Family, ein bisschen vermehrt zu Hause, weil ich dann einfach nicht gleich ein ganzes Wochenende immer weg bin. Ja, ich mache jetzt die Termine für nächsten Winter, weil im Moment. Aber ansonsten ist es ja eine E-Mail schreiben und dann kann man immer probieren, mindestens, dass man einen zeitlichen Rahmen findet. So, wie gesagt, in der Saison sicherlich schwieriger, aber auch nicht unmöglich.
Du sprichst ja Deutsch, Englisch und Französisch im Training.
Ja.
Das ist schon der Wahnsinn. Ich meine, jetzt ist diese Podcast-Folge Deutsch, deswegen spricht es wahrscheinlich auch nur die Deutschen an, aber das habe ich erlebt, so mit dem einen Schüler und dann kommt der andere und dann zack, Französisch, absolute.
Ja, ich hatte es jetzt, ich habe, weiß ich gar nicht, vor 2 Wochen bei uns Lehrer gegeben und warum auch immer hat sich eine normal probiere ich dann, wenn wir auch so Gruppen mit 2 oder 3 Leuten haben, dass wenigstens in einer Sprache bleiben. Und irgendwie hatte sich dann eine Gruppe so ein bisschen aufgelöst, dann musste man neu zusammenbasteln. Auf einmal, als die Gruppe reinritt, habe ich gesagt, das Worst-Case-Szenario, weil wir wirklich einen Französisch sprechenden, einen Englisch sprechenden und einen Deutsch sprechenden Schüler
Nein,
haben.
in einer Gruppe.
Ja, in einer Gruppe. Und das ist dann schon, vor allen Dingen, wenn das schon irgendwie dann doch die 6. Gruppe ist, das hält dich dann nochmal wach, weil das sind ja auch alle Leute, sind dann immer sehr freundlich und gucken einen dann ganz vertrauensvoll an, wenn du nur in der falschen Sprache sprichst. Aber nein, also das ist, geht auch, aber ist allerdings jetzt nicht das Allereinfachste, ja.
Sag mal, Faktor Zeit. Da habe ich noch eine Frage. Also ich meine, wie kriegst du das denn alles hin? Ich meine, international Geländekurse bauen, Training eigentlich weltweit geben, zu Hause Avil, bisschen, ja, das ganze Venue pflegen, da auch alles in Schuss halten, Familie mit Frau und 2 Kindern, Turniere machen, selbst reiten. Das klingt für mich nach mehr als einer Person.
Ja, es ist auch so. Also nein, das Zeitmanagement ist sicherlich einer der schwierigsten Faktoren in dem Ganzen. Auch da wächst man so ein bisschen mit der Zeit. Und je mehr man einfach damit konfrontiert ist, umso besser wird man damit, glaube ich. Ich habe allerdings dann auch zum Beispiel jetzt, weil die Saison bei uns echt hardcore war, habe ich dann alles, was noch so an Reisen für Course Designing für nächstes Jahr anstand, alles quasi gleich nach eigentlich so nach dem letzten Turnieren alles gemacht und habe dann gesagt, so und jetzt Schluss. Ich mache bis Ende Dezember bin ich zu Hause. Dann habe ich hier die Ruhe, und wieder, Stichwort Zeit, hier die Zeit ein bisschen, um alles wieder vorzubereiten für nächstes Jahr. Habe dann einfach auch da schon meine ganzen Termine natürlich, wo ich wann bin. Klar, es ist bei manchen Sachen so ein bisschen, dass man auch einfach mal improvisieren muss. Aber gerade was jetzt auch Abil betrifft, also die Pferde zu Hause, die ich reite, da haben wir einfach ein super Team. Das muss man auch sagen, auch wenn ich mal eine Woche nicht da bin, bleibt alles im Schuss. Das Gleiche ist auch mit der Organisation fürs Turnier drumherum. Also wir haben ein unheimlich gutes Team da drumherum. Da muss ich nicht die ganze Zeit dabei sein und sagen, oh, jetzt müssen wir das mal, das mal, das mal, dann machen wir mal einen Plan und dann geht das weiter. Also ja, es ist halt einfach eine gewisse Organisation und ja.
Aber Visionen gibt es dann auch noch. Also Avil, hast du ja schon sehr viel entwickelt. Nächstes Jahr sind sogar 2 Turniere.
Ja, das ist dann das Problem, wenn ich so lange wie jetzt zu Hause bin und ein bisschen Zeit habe, dann kriege ich einfach noch eine neue Idee und dann können wir das dann noch machen und jenes noch. Und auf einmal bin ich mit meinem Sohnemann dann den ganzen Sonntag waren wir unterwegs, weil wir geguckt haben, wo können wir vielleicht irgendwo durch den Wald, wo können wir eine andere Schneise, dann könnten wir nämlich das mit jenem verbinden und dann könnte das ja noch einfacher gehen. Das ist, glaube ich, für meine Mitmenschen manchmal ein bisschen schwierig, dass ich doch einfach viele Ideen habe und mittlerweile aber auch einfach das Glück habe, dass ich unheimlich viele davon umsetzen kann. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie vielleicht nicht so gut, aber ich probiere unheimlich gerne einfach natürlich auch Sachen aus. Ne? Also wo ich sage, okay, das bei allem, ist das eine gute neue Idee, ist das eine gute neue Idee, kann das was bringen und. Also was gibt es Neues und einfach auch viel sich mit sag mal, immer mit anderen Leuten aus, ich sag mal, aus anderen Kulturkreisen dazu zu unterhalten, das finde ich immer schon, finde ich spannend.
Ist es auch. Wir sind am Ende der Podcast-Frage angekommen. Ich habe allerdings noch drei kürzere Fragen, die zum Ende jedes Podcastes gestellt werden, sozusagen. Das ist immer ganz spannend, was, also dann so im Vergleich. Also, die erste Frage ist: Was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport für mich ist einfach der spannendste Teil daran ist, dass man eine Einheit mit einem Partner oder einen Teamsport hat, mit einem Partner, mit dem man nicht sprechen kann. Sondern wirklich das Geschick mit einem anderen Lebewesen, mit dem man einfach nicht verbal kommunizieren kann, mit dem eine Einheit zu formen und zusammen sich weiterzuentwickeln und jetzt gerade in der Vielseitigkeit einfach manchmal über Sachen zu springen, die einfach erstmal von der Grundidee gar nicht so logisch sind. So, und dass man so eine Vertrauensbasis in beide Richtungen entwickelt, dass das dann funktioniert, das ist für mich absolut faszinierend.
Zu dem Pferd, was du auf der WM der jungen Pferde geritten hast, wenn Rita sprechen könnte, was würde sie über dich sagen?
Wenn Rita sprechen könnte. Rita ist eines der wenigen Pferde, Rita spricht.
Ach
Ja.
so, zu dir, oder was?
Ja, Rita und ich, wir haben viele Unterhaltungen zusammen. Rita isst sehr gerne. Also Rita ist wirklich, nein, Rita ist sensationell. Aber was Rita jetzt wirklich sagt, also Rita ist irgendwo so gefangen, manchmal in ihrem eigenen Körper, weil eigentlich ihr Körper ist eigentlich sportlicher als ihr Geist. So dass ich wirklich sagen muss, was würde Rita am besten sagen? Das ist eine geile Frage. Im Normalfall würde Rita wahrscheinlich immer sagen, Hunger. Aber nein, ich glaube, Rita und ich haben Spaß.
Also sie würde sowas über dich sagen wie, Mensch, wenn der kommt, dann macht's Spaß.
Wahrscheinlich vielleicht auch wieder weniger, weil es am Ende ist es immer so, wie sieht man sich denn selber, wenn der Personal Trainer vorbeikommt, der einem dann sagt, komm, du musst doch noch mal zwei Sit-ups mehr machen. Dass dann immer die richtige Spaßrolle ist, weiß ich nicht, aber man weiß ja doch im Nachhinein immer, dass es richtig und gut war. Und man fühlt sich ja besser. Und ich glaube, bei ihr war es auch schon. Das ist eine gute Frage. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück und schreibe dir eine WhatsApp, wenn ich eine Idee zu habe.
So, letzte Frage. Welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Ja, warte, lass mich. Ich sondiere gerade so ein paar Ideen. Es ist ja nicht nur hypothetisch, deswegen müssen sie ja noch am Leben sein, leider.
Naja, also Andrew hat vorgeschlagen, die Queen. Das ist auch nicht mehr möglich.
Ja, das wäre sicherlich auch interessant. Aber wenn ich unheimlich cool finde, einfach auch aufgrund der Ganzheitlichkeit jetzt in der Vielseitigkeit und wirklich unheimlich viele Aspekte, das ist allerdings wirklich auch so der Sport, der internationale Sport, wenn ich unheimlich spannend finde, sind wer glaube ich, wäre ein Podcast mit Mikey S. und Giuseppe Della Chiesa zusammen.
Zusammen. Oh
Ich glaube,
je,
das
der
wäre
wird
richtig
aber
cool.
2 Stunden lang.
Ja, aber das, also das ist jetzt, wie gesagt, das ist aber rein persönliche Sache, weil ich glaube, beide richtig, richtig mega gute Großdesigner, aber auch einfach die schon so viele unterschiedliche Rollen vom Großdesigner, TD, in der FII, als Veranstalter und alles, wo ich sage, wir haben so viele unterschiedliche Mützen in unserem Sport. Das finde ich schon spannend und auch wie kontrovers nach all den Jahren, die heute noch darüber diskutieren, das ist schon sehr spannend. Dann ausbildungstechnisch gut für mich einer der absolut besten Ausbilder ist jetzt auch nichts Neues, wäre immer Chris Bartel, ganz klar. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, dann sind einfach viele Leute, wo ich dann sage, Wayne Roycroft wäre jetzt so einer gewesen, war Amerikaner, so jemand, der lebte so für die Vielseitigkeit. Der war leider da schon sehr krank, habe ich ihn in Kentucky kennengelernt, aber jemand, so, wo du mit jedem Atemzug, die Liebe für den Sport und für Geländereiten fühlen kannst. Ja, wer vielleicht auch noch so jemand ist, ist Lucinda Green. Diese absolute Faszination und Liebe zu der Disziplin, zum Sport, das ist schon absolut spannend. Ich habe mit Lucinda ab und zu, wir haben ein gutes Verhältnis und ab und zu, wenn wir mal am Telefon sind, das kann auf einmal sich artet das in Stunden aus, weil wir einfach von diesem zu jenem kommen und wirklich, weil du mit jemandem sprichst, so viel Passion für Pferde, für Ausbildung von Reiter von Pferden, vom Geländereiten hast. Also, das ist schon, ja. Also, das muss ich sagen, ist immer schon inspirierend auch.
Dass quasi die nächste Staffel steht mit all deinen Vorschlägen.
Also.
Gut, ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Tipps, teilweise auch konkrete Sachen, finde ich ganz gut.
Ja, danke, dass ich wieder da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele konkrete Tipps gegeben.
Man braucht immer trotzdem noch wieder neue Tipps und Trainer und so weiter. Man kann nicht
Hundertprozentig.
so viel selber immer vor sich hin reiten.
Nein, das ist immer noch, das finde ich immer spannend, wenn man das sieht. So, Reitsport ist immer noch oft ja so eine der wenigen Sportarten, Disziplinen, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn Reiter ein gewisses Niveau erreichen, wird weniger trainiert, weil man meint, man hat das Niveau erreicht. Und wenn man mal so auch andere Sportarten guckt, jetzt nimmt man mal die besten Tennisspieler der Welt, wenn die richtig absolutes Top-Level sind, dann haben die auf einmal nicht mehr einen Trainer, sondern fünf Trainer mit. Ja, dann haben die einen Trainer, einen General Trainer, dann haben die einen für die Rückhand, einen für die Vorhand, einen für die Gegneranalyse und. Und das finde ich, das ist bei uns dann teilweise noch so, wo ich mir denke, so, wieso machen wir das eigentlich nicht? Da denke ich mir dann immer noch so, also, ja, bis zu wirklich, egal welchem Level, muss man immer jemanden haben, der da mal mit drauf guckt.
Ja, das ist spannend, ne, dass du das sagst, weil ich dachte darüber dieses Jahr auch nach und muss sagen, wir als Amateure oder kleineres Level sind ja oft alleine auf dem Turnier. Wir sind allein gelassen im Grunde. Und wenn du doch noch mal, also mal an die Kaderreiter denkst oder so, die haben immer Disziplintrainer für alle drei Sachen und dann noch einen Mental Coach und am besten noch ein Physio. Und da ist es dann doch sehr kleinteilig eigentlich aufgebaut, ne?
Ja, klar, du hast, also das, da sind wir wieder beim ganz hohen Niveau, ne? So, ich
Aber
meine,
dazwischen meinst du, ne?
das Level so dazwischen, ich sag mal so dieses 2- und 3-Sterne-Level,
Ja.
das fand ich zum Beispiel mal ganz spannend. So, wenn ich Lehrgang in den USA gegeben habe, war es eigentlich so, natürlich hat man auch da so das kleinere Level, aber die Masse an 4- und 5-Sterne-Reitern, die zu einem ganz normalen Lehrgang kommen. Also das allererste Mal, da war ich so, ich war so ein bisschen fast eingeschüchtert, weil ich dachte, jetzt komme ich her, bist eigentlich vorbereitet, machst du so deinen Lehrgang so bis 2-Sterne-Level und dann kommt, ja, also ich bin jetzt schon zweimal Kentucky geritten, ich bereite mich jetzt auch gerade wie auf Kentucky vor, ich würde jetzt gerne das und das und das erarbeiten. Jo, dann strengen wir uns mal an.
Dann streng ich mich jetzt mal
So, klar, das kommt also mit der Zeit auch, dann gewöhnt man sich daran, aber das war schon, im Verhältnis jetzt zu, sagen wir mal, Lehrgängen in Deutschland oder auch sonst wo ich war, fand ich das schon interessant, dass das in den USA jetzt deutlich mehr einfach wirklich, ja, auch die Top-Reiter, die hören sich das an. Ja?
an.
Die wollen gerne einfach immer wieder was Neues. Das ist sicherlich auch immer mal was, wo du dann auch als Reiter vielleicht danach sagst, ja, verstehe ich, ist aber jetzt nicht mein Ansatz. Aber ich glaube auch in diesem Zwischenlevel vor allen Dingen, dass man da sagt, okay, man muss sich immer weiterentwickeln. Gerade in unserem Sport gibt es keine 100%. Du kannst immer noch was besser machen.
Gutes Schlusswort.
Na also, wunderbar.
Ich würde fast sagen, das ist eine meiner liebsten Folgen der neuen Staffel. Denn ich hätte vor der Aufnahme nicht gedacht, dass man auch im Podcast so viel lernen und mitnehmen kann, wenn es um das Thema Training geht. Ich finde ja, man lernt am meisten beim Unterricht, also direkt auf dem Pferd mit einem Trainer. Aber hier hat Kai doch so viele Ansätze und Ideen mitgegeben, dass vielleicht einige von euch heute Abend total motiviert zum Pferd fahren und direkt Sachen umsetzen wollen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Und dann hat die Podcast-Folge doch wieder richtig was gebracht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und zum Schluss nochmal ein kurzer Reminder. Diese Folge wird unterstützt von Josera. Gute Fütterung ist kein Extra, sondern die Basis. Egal ob im Sport, in der Ausbildung oder im Alltag. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt oder ein passendes Futter für euer Pferd sucht, schaut gerne bei Josera Pferdefutter vorbei. Alle Infos und Links wie immer in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Folge 15 wird wieder eine Folge mit mir selbst, wo ich zu Gast in meinem eigenen Podcast bin. Erstaunlicherweise kam die letzte Folge ja so gut an, dass ich mir dachte, wir machen daraus doch eine kleine Reihe. Natürlich nicht dauernd, weil eigentlich kriegt ihr das meiste von mir ja bei Instagram mit. Aber um bestimmte Themen doch ausführlicher zu behandeln, gibt es mich auch alle paar Wochen, Monate mal als Gast zu hören. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.